Mary hat schon gesagt, wir haben unterschiedliche Zugänge zu Gott. Und es ist so ein Vorrecht, dass wir überhaupt Zugang zu Gott haben. Licht, bewegt, anders Zugang zu Gott finden. Ich möchte heute nicht über die verschiedenen Zugänge reden, die wir unter Umständen haben zu Gott, sondern ich möchte über das eine Thema vom Gebet reden. Weil es in der Apostelgeschichte so zentral ist. Es kommt 22 Mal explizit erwähnt vor. Und wenn man es ein bisschen weiterfasst und auch so Begrifflichkeiten wie Hände auflegen noch reinnimmt, dann ist es noch viel, viel mehr, wo in der Apostelgeschichte deutlich wird, das Gebet ist so ein zentraler Punkt. Und als mich der Christian angefragt hat, ob ich zu dem Thema reden würde, habe ich das auf der einen Seite mit sehr freudigem Herz gemacht, weil das Gebet so ein Herzensanliegen ist von mir, schon über viele Jahre hinweg. Und auf der anderen Seite mit Zittern und Zagen auch, weil es so umkämpft ist. Ich habe mir schon vor einiger Zeit vorgenommen, dass ich gesagt habe, es soll ein Teil von meinem Dienst als Pastorin sein, dass ich wirklich regelmäßig täglich für meine Gemeinde beten und einstehe. Und ihr könnt euch vorstellen, was am meisten umkämpft ist in all meiner Arbeitszeit. Die eine Stunde, wo ich eigentlich gern auf die Knie gehen würde. Nur gern würde lassen, noch gar nicht viel machen, aber einfach hören von Gott. Was sind deine Gedanken? Wo willst du heute reinreden? Wo ich ihn arbeiten und ehren. Ganz oft schleicht sich der Gedanke ein, ist doch eigentlich eine unproduktive Zeit, oder? Ich müsste noch so viel anders machen. To-do-Liste ist so lang. Ich habe doch gar keine Zeit zum Beten. Ich weiss nicht, ob ihr ähnliche Gedanken kennt, aber im Endeffekt wird mir bewusst, ich habe das Denken im Kopf, Leistung und Produktivität ist mehr wert als Gebet. Leistung und etwas machen bringt im Endeffekt mehr. Ja, wenn ich vielleicht ehrlich bin, sogar das, was ich am Schluss tue, die Methode, die ich anwende, hat mehr Kraft als der Heilige Geist. Das würde ich nie so sagen, oder? Aber in meinem Handeln, in meinem Tun, in der Realität von meinem Leben merke ich, es redet manchmal lauter als das, was wirklich ist. Es ist noch nicht lange her, wir haben einen Pastorenkreis, wo wir regelmäßig miteinander arbeiten, hat einer von diesen Pastoren erzählt, was im Moment ihrer Gemeinde gerade alles läuft. Und es sind wirklich verschiedene schwierige Situationen, Schicksalsschläge, Krankheiten und verschiedenes andere. Und er hat so erzählt und sagt am Schluss, weisst du, ich habe den Eindruck, jetzt lernt unsere Gemeinde beten. Jetzt gehen wir auf die Knie miteinander. Und ich habe ihn so gut verstanden. Es ist vielleicht 3 Jahre her, wo wir in unserer nicht so grossen Gemeinde 4 Frauen mit einer Krebsdiagnose hatten. Und ich habe genau gleich gedacht. Ich habe auch gedacht, jetzt hilft nur noch beten. Und der Satz, er hat ihn auch gebraucht. Der tut mir heute weh. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Jetzt hilft nur noch beten. Ich weiss nicht, vielleicht denkst du auch so. Die Realität ist doch, ja, so eine Situation, die kann uns aufwecken, die kann uns in Gang bringen und wir fangen an, wieder neu den Zugang suchen zum Vater, zu unserem König. Aber die Realität ist doch, so eine Situation zeigt uns nur, was eigentlich immer Realität ist. Wir haben das Leben nicht im Griff. Nie. Zu keinem Moment. In solchen Situationen wird uns unsere Ohnmacht, unsere Begrenztheit vielleicht einfach nochmal neu bewusst. Aber die Realität ist, Beten ist immer das Beste. Nicht dann, wenn ich nicht mehr kann oder dann, wenn mein menschlicher Zugang, meine menschlichen Möglichkeiten ans Ende gekommen sind. Gebet ist immer das Beste. Teresa von Avila, eine Kirchenfrau aus dem 16. Jahrhundert, hat einmal gesagt, wenn ich früher gewusst hätte, sinngemäß, wenn ich früher gewusst hätte, was ich heute weiß. Nämlich, dass im winzigen Palast meines Herzens der große König wohnt. Dann hätte ich ihn dort nicht so oft alleine gelassen. Der Satz ist für mich ganz ein entscheidender Satz geworden. Auf meiner ganzen Reise mit dem Gebet, wo viele Stationen hatte, viele herausfordernde Stationen auch. Aber es hat mir neu bewusst gemacht, hey, wenn ich bete, dann rede ich nicht irgendwo Richtung Himmel, Richtung Decke. Und manchmal haben wir ja das Gefühl, dass das Gebet geht noch bis zur Decke und dann bleibt es dort hängen. Das ist gar nicht die Realität. Im Gebet, das Gebet findet da statt, weil der Heilige Geist die Antenne, die Verbindung zu Gott in mir lebt und die ist da. Und ja, mein Auftrag ist es, den Knopf zu drücken, den Ort aufzusuchen, dort herzugehen. Und eigentlich habe ich es ganz schön gefunden, Christian, dass dieses Experiment nicht gerade funktioniert hat. Weil es ist ja nicht so, dass wenn wir uns entscheiden und das Knöpfchen drücken und sagen, und jetzt suche ich den Ort, dass es dann Peng macht und es fliegt einfach. Wir müssen dann sowieso noch überlegen, wer steuert da was, oder? Sondern die Realität ist, manchmal gehst du an den Ort, gehst in die stille Kämmerle oder was auch immer und es passiert zuerst einfach mal nicht. Das heisst aber nicht, dass die Verbindung nicht schon da ist. Es heisst nicht, dass die Connection schon da ist, weil der Heilige Geist lebt in dir. Der Michael hat das am Sonntag so klar gesagt. Der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass Gottes Gegenwart in dir und mir lebt. Und das ist der Grund, dass wir überhaupt Zugang haben. Durch unseren Glauben an Jesus Christus ist der Heilige Geist in uns. Und durch das Erlösungswerk haben wir Zugang zu ihm. Und die Verbindung, die ist da. Und das ist das, was wir eigentlich in der Apostelgeschichte durchs Band immer wieder sehen. Jesus ist zurückgekehrt zum Vater. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben nicht getrauert, sondern sie sind zurückgegangen an ihren Ort, auf Jerusalem, in den Raum, und haben sich gesammelt zum Gebet. Sie haben die Verbindung unmittelbar wieder aufgenommen. Und wir lesen jetzt, sie sind im Gebet verharrt. Der nächste Schritt war, sie mussten einen Nachfolger haben für den Judas. Und sie haben gewusst, wie sie das Wort gekannt haben, wir dürfen da einen neuen einsetzen. Und sie haben auch Ideen gehabt, wer das könnte sein. Aber wir lesen auch dort, sie haben gebetet. Wir lesen dort, das ist eines der wenigen Gebete, die in der Apostelgeschichte überliefert ist. Du, wo der Herzenskenner bist, zeig uns, wer du ausgewählt hast. Obwohl sie Gedanken und Ideen hatten, wer die richtige Person sein könnte, haben sie Gott nach seinem Willen gefragt und haben sich von ihm lenken lassen. Und ich glaube, das ist genau der Clou bei dem Flüger-Experiment, das wir da hatten. Ich habe oft den Eindruck, wenn ich bete, dann schalte ich die Fernsteuerung einschalten und bewege Gottes Arm oder Gottes Herz, sich in eine Situation zu erbarmen oder zu reagieren, zu handeln. Ich glaube aber, es funktioniert genau umgekehrt. Ich glaube, im Gebet geht es darum, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Zu hören, was er uns aufs Herz legt und das in Situationen hineinzusprechen. Der Mike Bickel, der Gründer vom ersten Gebetshaus, hat das so formuliert. Die Essenz vom Gebet ist, dass wir in Übereinstimmung mit Gott reden. Darum ist ein wichtiger Aspekt vom Gebet, Gott zu sagen, was er uns aufträgt. Zu sagen. In diese Situation hinein, über diesen Menschen, über dem, wo ich gerade drin bin, weil er den Überblick hat. Bei einem König, wenn du zu einem König gehst, und ja, unser König ist auch Vater, wir dürfen kommen zu ihm als Kind, wir dürfen bei ihm alles teilen, Aber ich bin nicht sicher, dass du oder ich in der Gegenwart vom König als erstes wirst reden. Sondern ich glaube, es ist der König, der den Faden aufnimmt und anfängt zu reden. Und das Bild, er ist der Herzenskenner, er weiß, was dran ist. Das ist das, wo am Gebet einen anderen Klang gibt. Der Apostel hat später gesagt, unser Auftrag ist es, im Gebet und am Wort zu dienen. Sie haben sich fokussiert. Sie haben im Gebet wollen dienen und sie haben am Wort dient. Und ich würde sogar sagen, die DNA von der jungen Gemeinde, die dort entstanden ist, die war prägt von dieser betenden Haltung. Wir lesen die Apostelgeschichte 2. Sie haben sich jeden Tag getroffen zum Gebet. Wir lesen aber auch vom persönlichen Gebet, das immer und immer wieder passiert ist. Ja, und dann die Stelle da von dieser Textlesung. Das ist ja auch ein Gebet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben die Situation schon mal gehabt. Michael hat sie auch am Sonntag ganz kurz erwähnt. Der Petrus und der Johannes sind im Tempel gewesen. Sie haben dort den Gelähmten geheilt, nachher predigt. Ich lasse mal bemerken, es haben sich 5'000 bekehrt. Kein Wunder, sind die Schriftgelehrten und Obersten ein bisschen nervös geworden und auch ein bisschen verrückt, weil sie haben ja gedacht, jetzt haben wir das Problem mit dem Jesus endlich gelöst. Und jetzt nimmt das Dimensionen an, plötzlich in einer Art und Weise, wo sie gar nicht damit gerechnet haben. Sie haben sie über Nacht ins Gefängnis tun. Am nächsten Tag haben sie sich müssen verantworten, der Petrus und Johannes. Und sie ist darauf rausgelaufen, dass der Hohe Rat und die Schriftgelehrten haben müssen sagen, hey, eigentlich können wir gar nichts machen. Weil das bringt Aufruhr in das Volk rein. Die sind auf der Seite von denen. Also verbieten wir ihnen wenigstens, dass sie reden. Und sie haben sie bedroht. Und wo der Petrus nachher gesagt hat, hey, wir können gar nicht anders, haben sie noch ein bisschen nachgelegt und gesagt, hey, und wir sagen es im Fall nochmal. Es wird nicht schön werden, wenn ihr weiter von dem Jesus redet. Und sie sind nachdem zurückgekehrt in die Gemeinde, haben ihnen das alles erzählt. Und was macht die Gemeinde? Die versammelten Menschen dort, das heisst, sie kamen zu den Ihren, zu denen, die zu ihnen gehört haben. Und die fangen an und sagen, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Sie gehen an den Ort, wo der König ist. Und sie beten den König an. Trotz der Umstände, wir haben es gestern am Lobpreisabend auch davon gehabt, oder? Trotz meiner Gefühle, trotz dem, was jetzt gerade um mich herum ist, der König arbeiten. Mich erinnern, er ist da, auch jetzt in dieser Situation. Und er überblickt die Situation, weil er hat das Universum geschaffen. So sind sie eingestiegen. Und wie haben sie weitergemacht? Sie haben Psalm 2 gebetet. Die Bibel gebetet. Ich weiss nicht, ob du das schon gemacht hast. Mit Bibelwort. Wenn es um die Übereinstimmung mit Gott geht, dann bist du mit Gottes Wort aussprechen in Situationen hinein, ganz richtig und sicher in Übereinstimmung, wie du sprichst sein Wort aus. Ich habe das vor 2 Jahren so erlebt im Israelkrieg, wo der ausgebrochen ist. Und gestern haben wir ja auch wieder betet für die Situation. Ich habe oft nicht gewusst, wie ich beten soll, bis Gott mir eine Bibelstelle geschenkt hat aus Sacharja 12,10. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, aber das ist ein Gebet, das mich seither begleitet, immer wieder. Und wo ich über Israel bete, neben dem, dass wir Israel segnen sollen. Und sie haben die Worte ausgesprochen, weil sie die von Gott geschenkt bekommen haben. Weil Gott ihnen zusammenhängt gezeigt hat und gezeigt hat, schaut, das ist das Wort für diese Situation. Und wir lesen nachher im 27, dass sie das auch so erkannt haben. Man leset da, und es ist tatsächlich so gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hast und was nach deinem Plan geschehen soll. ist ja noch interessant, oder? Wie sie da beten. Sie erkennen, das ist nicht Zufall. Sie sehen die Linie. Und ja, ich glaube, das ist Gottes Herz, dass er uns immer mal wieder möchte einen Blick schenken für das, was er geplant hat. Und dann, wir beten sie weiter. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns aus deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke heil werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich hätte jetzt gebetet, dass sich die Schriftgelehrten bekehren. Und dass die erkennen, wer Jesus ist. Oder ich hätte um Schutz gebetet und um Hilfe. Aber was betet sie da? Und das ist nicht einfach aus einem Hochgefühl aus entstanden, denke ich, sondern weil sie das von Gott her so gespürt haben. Sie haben gespürt, wo der Plan, wo die Richtung durchgeht von Gott und haben das ausgesprochen. Tue noch mehr von diesen Wundern, auch wenn die einen Tag vorher ein Wunder das grösste Chaos ausgelöst hat. Das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Die Situation ja produziert hat, oder? Haben sie genau um mehr von dem gebetet. Sie haben um Freimütigkeit und Mut gebetet. Vielleicht so ganz entgegen dem, wo ich in dieser Situation beten würde. Und Gott hat die Entscheidung, hat die Treue ernst genommen und hat ihnen eine neue Erfüllung vom Heiligen Geist geschenkt. Und sie sind rausgegangen und haben weiter predigt. Und wisst ihr was? Ja, es ist schlimmer geworden. Kurz darauf aber hat die Verfolgung eingesetzt. Aber es hat sich erfüllt, was Jesus vorausgesagt hat. Geht nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samaria. Der Kreis ist grösser geworden, bis hin in die ganze Welt. Dort hat das angefangen. Und ich glaube, dass das Gebet so entscheidend war für das, was nachher passiert hat, weil sie in Übereinstimmung gekommen sind mit dem Willen von Gott. Mut gefasst haben, gestärkt worden sind, neu erfüllt worden sind mit seinem Geist und rausgegangen sind. Ich glaube, dass die Erfüllung mit dem Geist und das Gebet ganz eng miteinander verbunden sind. Ich glaube, dass der Heilige Geist der ist, der uns immer wieder in die Gegenwart ruft von Gott. Uns immer wieder sagt, was wir sollen beten. Und dass er der ist, der die Antenne in Funktion bringt, dass wir fliegen können. Fliegen in Gottes Plan, so wie er es sich vorgestellt hat. Und ich möchte nochmal mit einem Zitat enden. Und vielleicht gehört ihr das jetzt wie ein Appell. Wir haben da nämlich noch ein bisschen diskutiert. Darf man jetzt das bringen oder darf man jetzt das nicht bringen? Und darum bin ich so froh, hat dieses Experiment nicht funktioniert. Der Mike Bickel, der gleiche von vorher, hat nämlich auch gesagt, die wichtigste Lehre über das Gebet ist schlicht, tu es, tu es, tu es. Nicht aus einer Leistung heraus. Es ist die Einladung vom Heiligen Geist, in den Herzensgarten hineinzukommen. Oder ich könnte auch sagen, Druck aufs Knöpfchen. Stell auf Empfang. Und wenn wir jetzt einen Moment haben von der Stille dann, und das Instrumental hören, dann ist vielleicht der Moment, wo du sagst, Herr, ich will neu lernen, in die Übereinstimmung zu kommen. Ja, ich möchte das Knöpfchen einschalten. Lass du mich fliegen. Und ich mache euch Mut, wenn ihr das vielleicht selber noch gar nicht so erlebt habt. Ich bin zwar noch einmal anschauen, das hörende Gebet ist schon sehr gut ausgebucht. Aber das ist genau die Quintessenz vom hörenden Gebet. Dass Menschen hören, was gibt Gott in das Leben hinein. Weil er der Herzenskenner ist. Auch in deiner Situation dein Herz kennt und er das reingibt und ausspricht und Menschen parat sind, das über dir auszubeten. Es kann ein erster Schritt sein, Erfahrungen zu machen in diese Richtung, einen neuen Zugang zu finden über das Gebet. Der grosse König wohnt in deinem Herz. Lass ihn nicht allein dort. Amen.